Wir wollen heute die Verse 23 bis 16 bis 22 lesen aus dem 9. Kapitel unter dem Thema Das letzte Testament des Willens Christi. Ich lese aber noch einmal den Vers 15 dazu als Vorspann, damit der Übergang leichter zu verstehen ist. Darum ist er auch ein Mittler des Neuen Testaments, auf das durch den Tod, der geschehen ist, zur Erlösung von den Übertretungen, die unter dem Ersten Testament waren, die, so berufen sind, das verheißene ewige Erbe empfangen. Denn wo ein Testament ist, da muss der Tod geschehen dessen, der das Testament machte. Denn ein Testament wird fest durch den Tod. Es hat noch nicht Kraft, wenn der noch lebt, der es gemacht hat. Daher auch das erste nicht ohne Blut gestiftet ward. Denn als Mose ausgeredet hatte von allen Geboten nach dem Gesetz zu allem Volk, nahm er Kälber und Bocksblut mit Wasser und Scharlachwolle und Isop und besprengte das Buch und alles Volk und sprach, das ist das Blut des Testaments, das Gott euch geboten hat. Und die Hütte und alles Geräte des Gottesdienstes besprengte er gleicherweise mit Blut. Und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz, und ohne Blut vergießen geschieht keine Vergebung. Die Testamente, ihre Inhalte und die Ausschüttung der Inhalte. Auf dies kommt es an. Ein Testament wird mit einem gewissen Inhalt aufgeschrieben, was derjenige, der etwas zu vererben hat, vererben will. Und nicht nur, dass es vererben will, sondern wie das Erbe angesetzt und verbraucht werden soll. Ein Testament ist also eine Willensbekundung darüber, was mit dem Erbgut geschehen soll. Ein Testament bestätigt den letzten Willen eines Menschen, was nach seinem Tode weiter mit seinem Besitz gehandhabt werden soll. Das, was er erworben hat, wo es bleiben soll, wie es eingesetzt werden soll. Ein Testament wird erst, so haben wir gelesen, dann vollzugskräftig, wenn der, der es verfasst hat, gestorben ist. Testamente werden ja manchmal ganz gerne schon vorab in Anspruch genommen. Wir denken ja auch an diesen verlorenen Sohn, der hat gesagt, Vater, gib mir das Erbe, was mir zusteht, was du im Testament festgelegt hast, das will ich jetzt schon haben. Und es ging ja nicht gut. Eigentlich hat es erst die rechte Qualität und Wirkung, wenn der, der was zu verschenken hat, ein Erbe, gestorben ist. Solange er lebt, kann er das Testament in allen Versprechungen auch ändern. Solange derjenige lebt. Er kann das Erbe anders bestimmen, nicht nur von den Personen her, wer es kriegen soll, sondern wie es behandelt werden soll, wozu diese Person, die es empfängt, einsetzen soll. Er kann es stets erneuern. Aber er kann es nicht mehr erneuern und verändern, wenn der Tod des Erblassers eingetreten ist. Nur durch den Tod wird das Testament besiegelt und vollstreckt. Der Schreiber, so wie wir es ja hier eben gerade gelesen haben, des Hebräerbriefes, zeigt auf, dass beide Testamente, das durch Mose und das durch Jesus Christus, durch den Tod, das heißt durch vergossenes Blut, besiegelt und vollzugskräftig geworden ist. Kein Testament, kein Bund ist ohne Blut besiegelt worden. Erst durch den Tod, sei es durch die Tiere oder durch Jesus Christus selbst, ist das Testament, das Erbe, was darin enthalten ist, kräftig geworden und ausgeteilt worden. Man konnte an das Erbe heran. Während das Testament vom Sinai durch Mose irdische Verheißungen enthielt, nachdem das Blutopfer gegeben worden ist, was alles im irdischen Gottesdienst nun möglich werden sollte, verhieß das letzte Testament durch Jesus Christus ewige himmlische Güter. Die waren da verankert in diesem Testament, niedergelegt, und durch seinen Tod ist es besiegelt worden und nach dem Tod geöffnet worden für die himmlischen Güter. Wir lesen in 2. Mose 24, Abvers 3, nachdem Mose den Inhalt des göttlichen Testamentes mitteilte, was Gott alles gesagt hat, niedergeschrieben, niedergelegt hat, und das Volk bereit war, das Erbe anzutreten, baute er ein Altar mit 12 Säulen für die 12 Stämme Israels, opferte Tiere und sprengte ihr Blut auf den Altar, auf das Buch, auf das Volk. Wir lesen mal 2. Mose 24, Abvers 3. Mose kam und erzählte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Rechte, alles, was im Testament steht. Da antwortete alles Volk mit einer Stimme und sprachen: Alle Worte, die der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Wir wollen das Testament annehmen, wenn wir es bekommen. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn und machte sich des Morgens früh auf und baute ein Altar unten am Berge mit 12 Säulen nach den 12 Stämmen Israels und sandte hin Jünglinge aus den Kindern Israels, dass sie Brandopfer darauf opferten und Dankopfer dem Herrn von Pfarren. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und tat's in Becken. Die andere Hälfte sprengte er auf den Altar und nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und da sie sprachen, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und gehorchen, da nahm Mose das Blut und besprengte das Volk damit und sprach: Sehet, das ist Blut des Bundes, den der Herr mit euch macht, über allen diesen Worten. Jetzt ist das Testament besiegelt. Der Tod hat stattgefunden. Blut ist geflossen. Nun kann das Testament eröffnet werden und ihr könnt den Inhalt dieser Worte der Verheißungen in Anspruch nehmen und erleben. Also Altar, Buch, Volk wurde besprengt mit Blut. Der Altar ist das Opfer des Bundes, das Buch, der Inhalt des Testamentes, Worte des Bundes, das Volk, Empfänger des Bundes. Auch die Geräte, die zum Dienst, zum heiligen Dienst vorhanden waren und sein sollten, wurden gereinigt mit Blut. Der geerbte Gottesdienst war also besiegelt mit Blut. Der geerbte Gottesdienst, ich bitte das zu beachten, der Gottesdienst wurde nicht von dem Volk Israel selbst eingeführt, sondern sie haben ihn geerbt. Er wurde ihnen geschenkt, er wurde ihnen gegeben. Und so gibt es auch im Neuen Testament keinen eigenen Gottesdienst vor Gott. Nur der, den man geerbt bekommen hat durch Jesus Christus. Nur dieser Gottesdienst gilt, nur dieser kann eingesetzt werden für Gott, das Erbe. Alle Geräte mussten also gereinigt werden durch Blut beziehungsweise besiegelt werden, dass das Erbe ausgeteilt werden konnte. In 2. Mose 29 lesen wir noch einmal dazu in Vers 12. Du sollst von seinem Blut nehmen und auf des Altars Hörner, also auch den Brandopferaltar, tun mit deinen Fingern und alles andere Blut an des Altars Boden schütten. Und in Vers 36 desselbigen Kapitels steht: Und täglich sollst du einen Pfarren zum Sündopfer schlachten zur Versöhnung und sollst den Altar entsündigen. Also immer wieder das Testament neu eröffnen, dass der Inhalt des Testamentes auch auf dem geheiligten Altar stattfinden kann, beziehungsweise seinen Dienst versehen kann, nämlich Opfergaben, die Gott wohlgefällig sind. Das Zweite und Letzte Testament musste gleichfalls mit dem Tod dessen, der es machte, besiegelt werden. Jesu Blut floss, er schüttete sein Leben aus zur Bestätigung des neuen Bundes und machte das Testament dadurch rechtskräftig. Durch Golgatha, durch sein Sterben am Kreuz, wurden alle Versprechungen für die Zukunft, um das ewige Erbe einzunehmen, rechtskräftig. Vorher nicht. Vorher waren es Versprechungen. Vorher waren es Hinweise. Vorher waren es Aussichten. Aber noch nicht die Zeit der Einnahme des Erbes. Erst Golgatha. So wie Jesus sagt, ich muss zuvor diesen Kelch trinken. Zuvor muss des Menschensohn hingegeben werden. Dann aber geschieht das, dass ihr aus dem Erbe, was frei wird, leben und handeln könnt. Das Erbe wurde frei und konnte also ausgeteilt werden. Ich lese mal Matthäus 19, 29. Von diesem Erbe, das Jesus ja schon angekündigt hat, was dabei herauskommen soll. Wer verlässt Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter oder Weib oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen, der wird's hundertfältig nehmen und das ewige Leben ererben. Ererben. Er wird das Erbe empfangen. Das Erbe ist das ewige Leben, was da drin im Testament stand und nun freigesetzt worden ist durch den Tod dessen, der das Testament gemacht hat. In Matthäus 26, 28 beim letzten Passamahl sagte ja dann der Herr Jesus, das ist das Blut des Neuen Testamentes. Hier ist der Tod besiegelt, damit das Neue Testament, der neue Bund, geöffnet werden kann. Vorher kann der neue Bund nicht gebraucht, dann drin nicht gelebt, keine Handhabung damit vorgenommen werden. Das Blut des Bundes muss zuerst fließen. Das Blut des Ersten Testamentes floss für wen? Für alle Israeliten. Denn niemand sollte das Erbe des Ersten Testamentes in Anspruch nehmen, außer Israel. Niemand bekam eine Stiftshütte und ein Tempel und die Tempelgeräte außer Israel. In der Schrift steht, Gott redete zu den Heiden nicht. Er gebot ihnen nicht, diesen selbigen Gottesdienst zu tun. Er befähigte sie auch nicht dazu. Paulus sagt später zu den Griechen, Gott hat jetzt die Zeit eurer Unwissenheit übersehen. Ihr habt nichts gewusst. Euch war das Erbe nicht ausgeteilt, sondern Israel war es ausgeteilt. Das Erste Testament, ihm wurde die Befähigung zum Gottesdienst vor Gott auf dieser Erde gegeben. Darum, das Blut des Ersten Testamentes floss für alle Israeliten. Das des Zweiten Testamentes, des Letzten, für alle Menschen. Für alle Menschen, Juden und Heiden. Lesen wir einige Verse dazu aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3, ab Vers 15. Dass alle, die an ihn glauben, an Jesus Christus, nicht verloren werden. Das Wort alle ist dabei immer zu unterstreichen, sondern das ewige Leben haben. Alle haben jetzt die Möglichkeit, das, was im Testament versiegelt gewesen ist, in Anspruch zu nehmen. Nicht nur die Israeliten, nicht nur die Juden, sondern auch die Heiden. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Alle. Vers 17, Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn selig wird. Aus dem Testament. Nach der Testamentseröffnung. Alle, die Welt. Alle dürfen, sollen selig werden. Und in Vers 18, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Wer aber, egal wo er herkommt, zu welchem Volk er gehört, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wir merken also, die Testamente haben unterschiedlichen Charakter, auch unterschiedliche Beziehungen, unterschiedliche Erben, die da eingesetzt worden sind. Im Alten Bund ist das Volk Israel eingesetzt worden. Im Neuen Bund ist die ganze Welt eingesetzt worden. In Johannes 12, 32 sprach der Herr Jesus deswegen, wenn ich erhöht werde, wenn ich also mit meinem Tod das Testament besiegle und rechtskräftig mache, dann will ich sie alle zu mir ziehen. Ohne Ausnahme. Alle zu mir ziehen. Das heißt, die gesamte Menschheit bekommt die Chance, zu Gott zu gehen. Und ich sage bewusst Chance, denn man kann es auch ablehnen. Aber niemand ist ausgeschlossen, zu Gott kommen zu können. Wo allen Menschen das himmlische Erbe durch den Tod Jesu zugesagt wurde, ist also ein weiteres Testament nicht mehr nötig. Diese Diskussion wurde ja hier im Hebräerbrief geführt. Ist da noch was anderes nötig? Sollen wir uns zurückkehren zu dem, was wir schon hatten? Ist das Neue wirklich das Einzige? Müssen wir uns absolut dazu bekennen? Und darum diese Beweisführung mit den Testamenten und dem Tod. Das ist ein Testament, das eröffnet wurde für alle. Es gibt keins mehr danach. Es braucht auch keines mehr danach. Denn wenn alle Menschen Erben sein dürfen, ist ein weiteres Testament für die Menschen nicht mehr nötig. Es ist alles vollbracht. Ihr braucht also nicht zurückkehren zu dem Alten, um auf ein neues zu warten. Ihr braucht keine Rückschau zum ersten Testament zu halten und auch nicht eine Ausschau nach einem anderen Testament in dieser Zeit. Somit ist auch uns gesagt, wir brauchen nach nichts mehr Ausschau halten, wenn es um Glauben und Glaubensleben geht, als auf Jesus Christus allein. Viele Christen suchen ja immer ein besonderes Erlebnis. Und dann halten sie Ausschau, wo sie dieses besondere Feeling und Erlebnis bekommen, weil sie merken, ihr Glaubensleben ist so müde und matt. Und sie tun so, als ob in dem Testament Christi nicht das Erbe vollkommen ist. Sie denken immer noch was dazu. Jesus, Testament, ja, und. Ach, sagt denn einer, jetzt weiß ich Bescheid, ich muss mich noch einmal taufen lassen. Dann bin ich richtig. Aber das eine Mal war noch nicht genug. Manche lassen sich gleich dreimal noch taufen, weil es ja nicht im Jordan war. Dann fahren sie nach Israel, lassen sich noch mal taufen. Testament ist zwar eröffnet, aber und noch mal das. Und andere wieder, Testament ist eröffnet und taufe noch mal im Heiligen Geist. Dann kommt eine Pseudotaufe im Heiligen Geist dazu. Man sucht vieles umher. Und wir sehen die Sekten, die Irrlehren, die sagen zwar, wir haben auch die Bibel, aber auch noch das Buch und die Offenbarung von Mrs. Eddie Baker, von dem Joseph Smith, ja, und von der Wachturmgesellschaft, immer noch was hinzu. Bibel haben wir auch. Ja. Dieses und, nein, ein fades Glaubensleben hängt damit zusammen, nicht, dass uns noch zu Jesus, dem Testament, etwas fehlt, sondern weil wir das Testament nicht in Anspruch nehmen, weil wir es nicht ausschöpfen, was uns da drin gegeben ist. Daran liegt es. Es ist doch allen bereitet. Wir brauchen kein weiteres Testament. Wir brauchen keine Vorschau und keine Suche auf irgendetwas anderem, außer in dem, was Jesus Christus uns gegeben hat. Die judenchristliche Gemeinde sollte anhand also des Besiegelungsvergleiches, Siegelung des alten Bundes, Siegelung des neuen Bundes, Alte Testament, Neue Testament erkennen, dass auch dem Neuen Testament in Christus dieses Bestätigungszeichen nicht fehlt. Ja, sie hätten ja suchen können, wir haben einen Bund, ein Testament, besiegelt mit Blut. Ist das andere auch so? Ja, deswegen steht das hier drin. Deswegen steht hier, ja, das ist auch besiegelt mit Blut, mit dem Blut des Messias. Denn ein Jude hält Ausschau danach. Er weiß, was er hat im alten Bund. Und der neue Bund, der muss ja dann noch besser sein. Er darf in keinem Falle weniger sein. Ist er auch besiegelt mit Blut? Ja, er ist besiegelt mit Blut. Das Bestätigungszeichen ist dort auch vorhanden. Es fehlt absolut nichts. Denn in ihm, dem Messias, ist die Fülle der Gottheit leibhaftig, wie wir es auch in Kolosser 2, 9 lesen. Und Vers 3, dass ja alle Weisheit, alle Kräfte, alle Schätze in ihm verborgen sind. Und wir dürfen nie vergessen dabei, wenn wir jetzt auch, ich habe Kolosserbrief zitiert, diese Bibelstellen lesen, sind hier Schreiber gebraucht worden von Gott, die Israelis waren, die dann den alten Bund kannten. Paulus sagte, ja, ich war ein Pharisäer, Vorbild für alle, nach dem Gesetz unsträflich. Ich kannte das in- und auswendig. Und ich habe es den Leuten sagen können, wie Gott den alten Bund besiegelt hat und wie er zu verstehen ist. Und hier müssen wir einfach die Parallele sehen. Dieser Mann, der so geprägt war vom alten Bund, wenn der jetzt durch den Heiligen Geist sagen kann, in dem Messias ist die Fülle der Gottheit leibhaftig, dann verleugnet er nicht den alten Bund, sondern hat tatsächlich erkannt, das ist auch die Besiegelung Gottes im Neuen, im Weitergeführten zur Vollkommenheit hin. Es sagt also nicht ein Heide, der gläubig geworden ist, sondern ein Jude, der genau verstand, worum es ging im alten Bund. Das Testament Jesu hat das erste Testament nicht nur völkisch erweitert. Wer das noch im Ohr hat, was ich gesagt habe, weiß, dass ich gesagt habe, das Blut des ersten Bundes ist geflossen für Israel. Nicht für Deutschland, nicht für die Nationen. Das Erbe des ersten Testamentes war für Israel. Sie durften, sollten Gottesdienst ausüben können und erleben können, dass Gott unter ihnen ist, nicht unter anderen. Ja? Das Neue Testament ist also nicht nur eine Erweiterung im völkischen Sinne, sondern auch eine neue Verheißung des Gottesdienstes und des Lebens mit den himmlischen Gütern. In 1. Johannes 2,2, das haben wir ja schon mal gelesen, wird ja gesagt, dass das Blut des Neuen Testamentes zur Vergebung der Sünden für die ganze Welt, nicht nur für Israel, geflossen ist. Also Erweiterung völkisch, über alle Nationen. 1. Johannes 2,2 und Johannes 12 lesen wir mal dazu, dass auch das, was jetzt da drin beinhaltet ist, weiträumiger und zwar ewig gestaltet ist, um den himmlischen Gottesdienst mit den himmlischen Gütern zu führen. Johannes 12,49. Ich habe nicht von mir selber geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und reden soll. Ich weiß, dass sein Gebot ist das ewige Leben. Das Gebot des ersten Bundes war das zeitliche Leben vor Gott, nicht das ewige. Das zeitliche Leben vor Gott, der tägliche Gottesdienst im zeitlichen Leben. Abraham, so sagt der Herr Jesus, sah schon meinen Tag. Da ging es dann um das ewige Leben. Bei Israel ging es noch nicht um das ewige Leben, sondern um das zeitliche Leben. Aber jetzt sagt der Herr Jesus hier für den neuen Bund, ich weiß, was das Gebot ist des Vaters, nämlich das ewige Leben. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie mir der Vater gesagt hat. Der neue Bund hat also nicht nur eine Erweiterung im völkischen Sinne gegeben, sondern auch eine andere Lebensverheißung vor Gott, nämlich mit den himmlischen Dingen. Kommen wir zu dem Inhalt des Erbes vom Ersten Testament. Wo also ein Testament ist, wird auch ein Erbe durch den Erblasser frei. Das Erbe aufgrund dieses ersten Bundes für Israel war zunächst darin zu sehen, dass es eine erneute Zuwendung Gottes zu den Menschen gab, nach der verderblichen und verderbenden Sintflut. In 1. Mose 6 lesen wir mal diese Verse dazu. Sprach der Herr, ich will alle vertilgen. Und im 8. Kapitel geht es dann um die neue Zuwendung Gottes zum Leben. In Vers 3 von Kapitel 6, der Herr sprach, die Menschen wollen sich nicht mehr strafen lassen von meinem Geist, denn sie sind Fleisch, ich will ihnen noch Frist geben, 120 Jahre. Ab Vers 7 weiter, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis auf das Vieh, bis auf das Gewürm und bis auf die Vögel unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Noah und seine Familie wurden allein hindurch gerettet. Also hier einmal der Tod, alles vertilgen. Und nun wollte Gott sich aber neu den Menschen nach der Sintflut zuwenden, ein neues Erbe austeilen, durch Blut, durch Tod eines Lebens. Kapitel 8, Vers 20. Als nun Noah aus der Arche gestiegen war, da baute er dem Herrn einen Altar und nahm von allerlei reinem Vieh und von allerlei reinem Geflügel und opferte Brandopfer auf dem Altar. Blut wurde vergossen. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen. Denn das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich es getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Also der Bund des Ersten Testamentes beinhaltete eine neue Zuwendung zu den Menschen. Nicht mehr vertilgen, sondern ich will sie leben lassen. Ich will sie zum Leben führen. Das war das erste Versprechen darin. Das zweite, ich will ihnen Gesetze und Gebote geben, damit sie würdig vor mir leben können auf dieser Erde. Und dass sie erkennen können, dass es keinen anderen und wahren Gott gibt, außer mich, den Schöpfer. 5. Mose 4, lesen wir mal dazu, Vers 1 und 2. Nun höre Israel die Gebote und Rechte, die ich euch lehre, dass ihr sie tun sollt, auf dass ihr lebt und hineinkommt und das Land einnehmt, das euch der Herr, euer Väter Gott gibt. Ihr sollt nichts dazu tun, zu dem, was ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon tun, auf dass ihr bewahren mögt die Gebote des Herrn, eures Gottes, die ich euch gebiete. Also, nicht nur eine neue Zuwendung wollte Gott in diesem Testament den Menschen geben, dass er sie nicht mehr vertilgt, sondern jetzt auch sie lehren durch seine Gebote, wie sie vor ihm leben können. Nichts dazu tun, nichts davon tun. Wir wissen das aus der Offenbarung, da steht es genauso nochmal. Nichts dazu tun, nichts davon tun. Gott setzt allein den Maßstab. Menschen können keine Maßstäbe setzen, wie man Gott dient. Jeder Versuch, einen Maßstab zu setzen, Gott zu dienen, muss scheitern, wenn er von den Menschen kommt. Gott selbst muss ihn setzen und hat ihn gesetzt. Das ist das Erbe aus dem Ersten Testament. Lesen wir aus diesem selben Kapitel, 5. Mose 4, noch Vers 31 und 35. 35 ist der Schwerpunkt, aber 31 lese ich mit. Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht lassen, noch verderben. Also wieder hier, ich will das Leben. Das Leben auf der Erde, ich will euch nicht mehr durch eine Flut wegreißen. Wird auch nicht vergessen des Bundes, den er deinen Vätern geschworen hat. Und Vers 35, du hast's gesehen, auf dass du wissest, dass der Herr allein Gott ist und keiner mehr. Inhalt des Ersten Testamentes. Gebote, Richtlinien, Wissen, dass es nur diesen einen Gott gibt und sie sollen sich nicht woanders hin orientieren. Denn zuvor, vor der Sintflut, gab es sogar eine Begegnung mit den Lichtgeschöpfen, die von Gott abgefallen sind, und den Menschen. Die Engel Gottes gingen ein zu der Menschentöchter und zeugten somit Tyrannen. Ich bin der Herr, dein Gott. Das ist also das Erbe auch der Ordnungen. Israel bekam als Erbausschüttung zugesagt, dass Gott nahe ist. Er will unter ihnen wohnen. Das war auch die Besiegelung des Testamentes, dass er gesagt hat, ich komme jetzt sogar zu euch in der Wolkensäule, in der Schechina. Er war nicht mehr ein ferner Gott, sondern einer, der unter dem Volk wohnen wollte. 2. Mose 25, Vers 8. Sie sollen mir ein Heiligtum machen, mit der Absicht, dass ich unter ihnen wohne. Eröffnung des Testamentes, das soll da geschehen. Sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. In Kapitel 29, auch von 2. Mose, lesen wir mal ab Vers 43. Da selbst will ich mich den Kindern Israel bezeugen und geheiligt werden in meiner Herrlichkeit. So will ich die Hütte des Stifts mit dem Altar heiligen und Aaron und seine Söhne mir zu Priestern weihen. Und will unter den Kindern Israels wohnen und ihr Gott sein, dass sie wissen sollen, ich sei der Herr, ihr Gott, der sie aus Ägypten geführt hat, dass ich unter ihnen wohne, ich der Herr, ihr Gott. Also Erbausschüttung. Gott will unter seinem Volk wohnen. Das ist der Inhalt des Testamentes. Und er tat es ja dann auch, indem er tatsächlich, nachdem die Stiftshütte gebaut war, sich in der Wolkensäule auf diese Hütte setzte und daraus mit Mose sprach, mitten unter ihnen. Das ganze Volk konnte den Herrn, das heißt die Wolkensäule, sehen. Er war unter ihnen. Durch die Besiegelung des Testamentes, durch das Opfer zuvor, was gegeben wurde, Eröffnung des Testamentes, darin steht geschrieben, Gott will unter uns wohnen. Baut die Stiftshütte, ihr kriegt Vollmacht dazu, dann bin ich unter euch. Auch bekam Israel nicht nur das Erbe der Nähe Gottes, sondern auch immer wieder den Zuspruch, denn selbst wenn sie nachgelassen haben, Gottesdienst zu üben, gleichgültig geworden waren, dass der Herr wieder unter ihnen wohnen will. Also das Erbe wurde nicht aufgehoben durch Ungehorsam Israels, sondern die Möglichkeit, dass Gott, der eine Zeit lang sich entfernen musste, wieder zurückkommen wollte, war gegeben. Jeremia 7, 2 bis 3. Gab der Herr die Botschaft durch Jeremia und sagte: Tritt ins Tor im Haus des Herrn und predige dort dies Wort und sprich: Hört doch des Herrn Wort, ihr alle von Juda, die ihr zu diesen Toren eingeht, den Herrn anzubeten, hört. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels: Bessert euer Leben und Wesen, so will ich bei euch wohnen an diesem Ort. Also wieder zurückkehren. Denn es war ja geschehen, durch ihren Ungehorsam und Götzendienst musste der Herr ja diese Stätte verlassen und musste sich dem Volk selbst überlassen, einen Teil. Und sie merkten, der Herr ist nicht mehr mit uns, aber wir suchen ihn. Ja, verändert euer Leben, bekennt euch zu dem Testament, das wir gemacht haben, zu dem Bund, zu dem Erbe, das ich euch gegeben habe, dass ihr heilig sein sollt, mir eine Hütte bauen sollt, wo ich mit euch rede, dass ihr einen vernünftigen Gottesdienst tut. Dann will ich wieder unter euch sein. Also all das ist mitgeschrieben gewesen in diesem Erbe. Es ist das Erbe der Zuwendung. Und das Erbe des äußeren Lebens mit Gott in Kanaan. In 3. Mose 18,5 sprach der Herr: Haltet all diese Rechte, damit ihr lebt. Das, was ich euch gesagt habe, was im Testament niedergelegt ist, das nehmt an und tut es. Dann werdet ihr leben. Ja, leben auch in dem Land, das ich euch geben werde oder gegeben habe. Zusammenfassend können wir das hier sagen. In Römer 9, Vers 4 bis 5 steht nochmal zusammengefasst, was in dem Testament, in dem ersten Testament drin stand. Paulus zitiert es, er als Israelit, als Kind Gottes durch Jesus Christus, und darf hier so sagen: Die da sind von Israel, was gehört ihnen durch das Testament, die Kindschaft, die Herrlichkeit, der Bund, das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißung? Welche auch sind die Väter und aus welchen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist Gott über alles gelobt in Ewigkeit. Der Gottesdienst gehört ihnen auch. Das Erbe des Landes, das ihnen verheißen ist. All das steht ihnen zu durch den ersten Bund. Deswegen auch heute. Völkisch gesehen gibt es überhaupt keine Diskussion von der Bibel her gesehen. Gehört das Land Israel dem Volk Israel? Es ist im Testament festgeschrieben von Gott. Und jeder, der dort in dem Land wohnt und nicht zum Volk gehört, wohnt unrechtmäßig drin. Das muss man einfach so sagen. Wenn wir jetzt nach Hause kämen und jemand wohnt in unserer Wohnung, ja, dann hat er die Zeit ausgenutzt, wo wir nicht da waren. Aber wenn ich nach Hause komme, darf ich sagen, das ist meine Wohnung. Dann kann ich dir sagen, wieso, ich habe da 10 Tage hier drin gewohnt. Und jetzt kommst du und willst hier drin wohnen? Nee, dann musst du mir zumindest ein Zimmer davon abgeben. Nein, sage ich, die Zimmer gehören alle mir. Das ist meine Wohnung. Und so ist das auch heute mit dem Land Israel. Da kann ich jemand sagen, na, wir waren doch schon mal hier ein paar hundert Jahre. Ja, was heißt das? Das ist unsere Wohnung. Wir kommen wieder nach 2000 Jahren nach Hause. Und wir möchten bitteschön unsere Wohnung beziehen. Entweder, gut, wenn ihr hier wohnen wollt, müsst ihr euch unseren Gebräuchen unterwerfen oder ihr müsst ausziehen. Ihr müsst in eine andere Wohnung ziehen. So einfach ist das. Ja, so einfach. Gibt es gar keine Diskussion. Es gehört ihnen das Erbe. Das Erbe des Landes. Lesen wir mal dazu. 2. Mose 3, Vers 8. Ist ja wunderbar, dass Gott der Unwandelbare ist. Er muss sich nicht revidieren. Er muss nicht sagen, ich habe mich geirrt damals. Heute ist es anders. Nein, nein. Was er einmal gesagt hat, das bleibt auch so. 2. Mose 3. Ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette, also das Volk Israel, von der Ägypter Hand und sie ausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land. In ein Land, darin Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter, also wird genau bezeichnet, wo das ist, Hittiter, Amoriter, Perisiter, Hebiter und Jebusiter. Da führe ich sie hin. Darum habe ich sie befreit aus Ägypten. Dieses Land gebe ich ihnen. Es ist genau das, worum es heute auch geht in Israel. In Kapitel 13 von 2. Mose lesen wir weiter. Ab Vers 4. Heute seid ihr ausgegangen in dem Monat Abib, also ausgezogen aus Ägypten. Wenn dich nun der Herr bringen wird in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Heviter, also das ist nicht Frankreich. Oder vielleicht Amerika, auch nicht Australien. Das ist genau das heutige Land Israel. Und da, wo auch die Palästinenser sich noch befinden. Das ist das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Heviter und Jebusiter, das er deinen Vätern geschworen hat, dir zu geben. Testamentarisch festgelegt. Ein Land, darin Milch und Honig fließt. So sollst du diesen Dienst halten in diesem Monat Abib. Und sollst immer daran denken, dass ich dich ausgeführt habe, damit du das Erbe antrittst, nämlich im Lande Israel. Und darum auch in 5. Mose 7 wurde gesagt, was da im Land ist, wird heraus müssen. Keine Diskussion. Wenn Gott sagt, so übersetzen wir das jetzt für uns verständlich, ich führe dich aus Ägypten in das Land, wo die Kanaaniter wohnen, dann hätte man ja sagen können, naja, da wohnen ja nun schon welche. Können wir nicht auch noch einziehen? Ich werde sie raustun. Ihr sollt und müsst einziehen. 5. Mose 7, 1 bis 2. Wenn dich der Herr dein Gott in das Land bringt, da rein du kommst, wirst du es einnehmen und ausrotten viele Völker vor dir her, die Hethiter, Girgasiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Heviter und Jebusiter, 7 Völker, die größer und stärker sind denn du. Und wenn sie der Herr dein Gott vor dir dahin gibt, dass du sie schlägst, so sollst du sie verbannen, dass du keinen Bund mit ihnen machst, noch ihnen Gunst erzeigst. Wenn Gott also sein Erbe austeilt, geht er kein Kompromiss ein. Keine Friedensverhandlungen. Ich habe auch zu den Vertretern des jüdischen Nationalfonds gesagt, es wird viel zu viel verhandelt. Wir müssen eine Frage klären. Ist das Land Israel Gottes Land und das Land des Volkes Israel, ja oder nein? Sagen wir ja, müsst ihr euch auf den Stuhl setzen. Sagt ihr nein, dann geht weg. Aber ist es das Land, dann habt ihr die Aufgabe, euch dort niederzulassen. Ohne Wenn und Aber. Und wenn ihr auf Gott vertraut, wird er euch die Vollmacht dafür geben. Kompromisse müssen nicht geschlossen werden. Das Erbe ist eindeutig. Eindeutig, ja. Gott hat es festgelegt. Und Israel bekam im ersten Testament die Verheißung, das Erbe der Verheißung auf den Erlöser. Also in dem Erbe war schon die Verheißung verankert, es wird der Erlöser kommen. Deswegen steht das ja auch im Alten Testament, diese Verheißung. In Micha 5, Vers 1. Ja, wir kennen das ja, wir lesen das ja immer auch sonderlich zur Weihnachtszeit. Du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, welches Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Testament, Verheißung über den Erlöser der Welt. Das steht alles in diesem Erbe mit drin. Und noch eines, das sechste, was da mit drin steht, das Erbe über das irdische Königreich. unter dem Messias. Lesen wir Sacharja 14 dazu. Ab Vers 4. Seine Füße des Messias, Füße, werden, wenn er kommt, stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt gegen Morgen. Der Ölberg wird sich mitten in zwei spalten, vom Aufgang bis zum Niedergang, sehr weit voneinander, dass sich eine Hälfte des Berges gegen Norden, die andere gegen Süden geben wird. Und ihr werdet fliehen in solchem Tal zwischen meinen Bergen, denn das Tal zwischen den Bergen wird nahe hinanreichen an Azel, und werdet fliehen, wie ihr vor Zeiten floht, vor dem Erdbeben zur Zeit Osias, des König Judas. Da wird dann kommen der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit dir. Alle Heiligen mit dir. Zu der Zeit wird kein Licht sein, sondern Kälte und Frost. Und wird ein Tag sein, der dem Herrn bekannt ist, weder Tag noch Nacht. Und um den Abend wird es Licht sein. Zu dieser Zeit werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die Hälfte zum Meer gegen Morgen und die andere zum Meer gegen Abend. Und es wird während des Sommers und des Winters. Und der Herr wird König sein über alle Lande. Zu der Zeit wird der Herr nur einer sein und sein Name nur einer. Das ist dem Volk Israel gesagt. Steht alles in dem Testament drin. Erster Bund. Das wird kommen. Es steht ja jetzt nicht im Neuen Testament, so dass jetzt die Gemeinde Jesu das zuerst erfahren hat. Nein, das war im Alten Testament versiegelt. Das steht da mit drin. Es wird der kommen. Das heißt, ihr werdet wieder das Volk der Regierung des Messias sein. Und da wird er der einzige König sein über alle Königreiche. Von Jerusalem aus. Wir verstehen auch da die Frage der Jünger, die sie einst an den Herrn stellten in Apostelgeschichte 1,6, weil sie ja doch die Versiegelung des ersten Bundes kannten. Wirst du dein Reich aufrichten? Steht doch auch im Testament. Kommt das noch? Dann kennen wir ja die Antwort des Herrn Jesus, dass er sagt, wartet auf die Verheißung des Vaters, den Heiligen Geist, dann werdet ihr meine Zeugen sein. Es gebührt euch ja nicht zu wissen, Zeit und Stunde, wann ich mein Reich aufrichte. Aber es steht geschrieben im Testament, das muss noch erfüllt werden. Die Versiegelung war auch darin. So, nun kommen wir zum Neuen Testament und Inhalt dessen. Das Erbe, was da versiegelt wurde in diesem Testament und durch den Tod Christi freigesetzt werden sollte, ist das Leben mit dem Himmlischen, das Leben mit Gott selbst im Verbund durch seinen Geist. Lesen wir einige Stellen aus der Apostelgeschichte dazu, wo es immer wieder um die Frage oder um die Aussage des Erbes geht. Als Paulus Abschied nahm von den Brüdern aus Ephesus, auf seiner letzten Vorbeireise in der Nähe von Ephesus, sprach er mit ihnen darüber und sagte: Nun, liebe Brüder, ich befehle euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, der da mächtig ist, euch zu erbauen und zu geben das Erbe unter allen, die geheiligt werden. Und zu geben das Erbe. Das, was er besiegelt hat. Und darin steht, dass die Heiden nämlich Miterben sein dürfen mit Israel. Apostelgeschichte 26. Denken wir mal daran, dass Paulus auch ein Israelit war. Und die Versiegelung des Ersten Testamentes kannte, die Eröffnung des Ersten Testamentes und nun mit in das Neue Testament genommen worden ist und auch den Inhalt dessen erfahren konnte. Ab Vers 15, er sprach ja hier zu dem König Agrippa und erzählt, was er erlebt hat vor Damaskus. Und vor Damaskus, als er die Erscheinung bekam des Herrn, und fragte er: Ja, Herr, wer bist du? Dieser sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst, aber stehe auf und tritt auf deine Füße. Denn dazu bin ich dir erschienen, dass ich dich ordne zum Diener und Zeugen des, das du gesehen hast und das ich dir noch will erscheinen lassen und will dich erretten von dem Volk und von den Heiden, unter welche ich dich gesendet habe, aufzutun ihre Augen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zu dem Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott, zu empfangen Vergebung der Sünden und das Erbe samt denen, die geheiligt werden durch den Glauben an mich. Das heißt also, dass unter dem Volk Israel, die geheiligt wurden durch den Glauben an den Messias, sie auch samt denen miterben werden. Das stand auch in dem Testament. In dem Testament Jesu. Die Heiden sollen auch dabei sein dürfen. Und das erzählt Paulus hier dem Agrippa. Das hat er mir offenbart. Das Neue Testament. Durch den Tod Jesu ist es gültig geworden und das steht da drin. Und in diesem Auftrag bin ich unterwegs. Vergebung der Sünden in Ewigkeit und dass auch die anderen Miterben sind. Und dass ein unbegrenzter Reichtum des himmlischen Erbes vorhanden ist. Epheser 1, Vers 18. Epheser 1, Vers 18. Dass ihr erleuchtete Augen eures Verständnisses bekommt, damit ihr erkennen könnt, welches da sei die Hoffnung eurer Berufung und welches sei der Reichtum seines herrlichen Erbes bei seinen Heiligen. Der Reichtum seines herrlichen Erbes. Nämlich unbegrenzt großer Reichtum. Dass ihr das erkennt, was da niedergeschrieben steht für euch. Ja, wir sind, das steht im Testament, Gottes Erben. Römer 8, Vers 17. Wir beerben Gott selbst. Wir beerben keinen Menschen und keinen heiligen Menschen. Wir beerben Gott selbst. Das steht alles in dem Testament und ist durch den Tod Jesu eröffnet worden und mitgeteilt worden für diejenigen, die an ihn glauben. Sind wir denn Kinder, dann sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Jesus Christus hat die Verbindung geschaffen, so haben wir uns in diesen Tagen auch gesagt, zu dem himmlischen Vater. Er bittet für uns, ja, er öffnete uns sogar den Weg, selber bitten zu dürfen zum Vater. Er ist der Erbe durch sein Leiden, Sterben und Auferstehen der Erbe des Vaters. Und wir in ihm sind Miterben, Miterben Gottes. Es steht hier, wir sind doch keine armen Leute. Ja, Miterben Christi, so wir auch mit ihm leiden, also mit auf seinem Weg bleiben. Dann werden wir auch erhoben zu dieser Herrlichkeit. Steht alles in dem Testament, was eröffnet worden ist. Und deswegen sagt Paulus in Vers 32 dieses Kapitels 8 und wirft diese Frage auf, ja, wenn das so ist, wenn Gott seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben, damit das Testament eröffnet wird, ja, sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Ist doch klar. So, das wird das gesamte Erbe. Wir beerben Gott. Wir sind reich. Und wir kriegen auf Erden schon immer einen Bruchteil, einen Anteil, immer ausgeteilt. Damit wir auch hier schon leben können mit ihm. An Titus schrieb Paulus dann auch in diesem selben Geist und selben Sinn, in Kapitel 3, Vers 7, ich lese mal schon Vers 6, welchen er ausgegossen hat über uns reichlich, den Heiligen Geist durch Jesus Christus, unseren Heiland, auf dass wir durch denselben derselben Gnade, durch Jesus gerecht werden und Erben seien des ewigen Lebens, nach der Hoffnung. Erben sind des ewigen des Lebens und aller Güter. Christus in uns, so heißt es in Kolosser 1,27, die Hoffnung auf die gesamte Herrlichkeit. Die Hoffnung auf das gesamte Erbe. Hier haben wir nur ein Angeld. Aber dann in der Ewigkeit kriegen wir alles. Alles. Unbegrenzt. Und was wir hier brauchen, bekommen wir schon hier. Steht alles in dem Testament. Wir müssen es nur zulassen. Wir wissen ja auch im profanen Leben, man wird ja vorher gefragt, willst du das Testament annehmen oder ablehnen? Kannst du ja ablehnen. Kriegst du nichts von dem, was da drin steht. Dir wird auch vorher nicht gesagt, was drin steht, damit du dich entscheiden kannst, ob du es ablehnst. Da wird nicht gesagt, sondern nur die Frage gestellt, willst du es annehmen oder nicht? Wenn du es annimmst, wirst du vielleicht staunen, was da alles drin steht. Aber du musst erst Ja sagen. Und so ist es hier auch. Erst Ja sagen. Und dann öffnet sich der Inhalt. Es ist auch der Erbe, liebe Geschwister. Und wir kämpfen ja mit unserem Fleisch, mit uns selbst, sehr oft mit unserer Art und Weise. Ich möchte mal sagen, mehr mit unserer Unart und Unweise. In dem Testament ist ein Erbe verankert, eine gute Wesensart haben zu können. Ist da drin. Das ist das Erbe der Frucht des Geistes. Galater 5, ja, wir kennen das ja, Vers 22. Das können wir nicht selber machen, das können wir nur erben. Können wir nur erben, geschenkt bekommen durch den Erblasser, der uns dieses Erbe bereitet hat. Nämlich Liebe dürfen wir erben, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit dürfen wir alles erben. Aber wir können es nicht machen. Wir können es nur erben. Und wenn wir es geerbt haben, ist es so wie einer, der eine Million geerbt hat und plötzlich sieht man sein Reichtum. Sag mal, wo hast du denn das her? Du kannst ja so viel kaufen und dir so viel leisten. Ich habe ein Erbe gemacht. Und wenn wir die Liebe geerbt haben und wir benutzen dieses Erbe, dann fragen die Leute, wo hast du das her? Wie kannst denn du so lieb sein? Habe ich geerbt. Von meinem Heiland. Geerbt. Ich habe das nicht, aber geerbt. Und dieses Erbe darf sichtbar werden. Hier wird deutlich, dass wir es nicht machen können, sondern es wird nur geerbt. Genauso werden die Gaben des Geistes auch nur geerbt. Sie werden nicht selbst verdient. Das ist ja dieses gespaltene Wesen, auch in der charismatischen Bewegung, auch in den früheren Anfangszeiten in Deutschland, da hatte man Wartestunden auf den Heiligen Geist eingerichtet. Wartestunden. Und wartete und betete auf eine Geisteserfüllung und auf bestimmte Gaben, die man vorher schon sich festgelegt hat, die man haben will. Und wollte Gott dienen. Wollte also Gott etwas abnötigen durch eine bestimmte Form und Haltung, die man einnahm. Nein, man kann nur erben und nichts verdienen. Darum lesen wir das ja auch im Korintherbrief, dass dieses Erbe ausgeteilt wird, so wie Gott es für richtig hält. Ja, der Heilige Geist teilt zu einem jeglichen, wie er will, wie es nämlich richtig und nötig ist, wie es im Testament niedergeschrieben steht. Ich lese nochmal, wir haben die Verse ja zum Teil schon gelesen, Vers 4 ab in 1. Korinther 12 sind mancherlei Gaben, ist ein Geist, mancherlei Ämter, ist ein Herr und dann wird das aufgezählt, ja mancherlei Kräfte, ein Gott und diese Gaben und dann zum Schluss steht dann, dies aber alles wirkt derselbe Geist und teilt einem jeglichen seines zu, nach dem er will. Wie es festgelegt ist im Testament. Da kann nicht jeder sagen, ich will das oder das oder das. Nein, das, was für dich bestimmt ist, das kriegst du. Aber das sollst du auch haben, das sollst du auch einnehmen. Auch Erbe der geistlichen Führung durch den Heiligen Geist des himmlischen Vaters ist angesagt. In Johannes 14 sprach der Herr Jesus von diesem Erbe. Und er sagt in Vers 16, ich will den Vater bitten, und er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe. Das ist Erbe. Wenn es besiegelt ist, Testament eröffnet wird, dann wird dieses Erbe ausgeteilt. Nämlich den Geist der Wahrheit sollt ihr erben, welchen die Welt nicht empfangen bzw. nicht erben kann, denn sie sieht ihn nicht und sie kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt dann bei euch und wird in euch sein. Das ist das Erbe. Der Heilige Geist, der Tröster, der Erbe zum Missionsdienst und überhaupt das Erbe des Missionsdienstes in der ganzen Welt. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, erben, und darin ist das andere Erbe enthalten, ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist ein Erbe. Steht festgeschrieben im Testament. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes bekommen und dadurch erbt ihr auch diese Kraft, meine Zeugen zu sein. Das Erbe auch der himmlischen Gemeinschaft mit Gott, nicht nur für Gott hier auf der Erde da zu sein, sondern in Ewigkeit verbunden zu sein. 1. Thessalonicher 4, 17, da geht es ja um die Frage der Entrückung, wo der Apostel Paulus sagt, ja, habt keine Sorge über diejenigen, die schon verstorben sind. Sie werden mit euch in dem himmlischen Sein aufgenommen werden, wenn die Zeit kommt. Die Toten in Christus stehen auf und ihr werdet verwandelt werden. Und dann werdet ihr Gemeinschaft haben, alle Zeit bei dem Herrn. Erbe in dem Neuen Testament verankert. Und um dieser ganzen Erbschaft nochmal einen Punkt, ein Siegel aufzusetzen, steht in Offenbarung 21 nochmal die gesamte pauschale Aussage, wer überwindet, also wer bei mir bleibt in Vers 7, der wird alles ererben. Alles, 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 alles. Ja? Also Gott hat sich festgelegt mit seinem Erbe für uns. Er hatte sich festgelegt im Alten Bund, was zu erben war und eingenommen werden sollte und was zu erben ist im neuen Bund. Sündenvergebung, Leben und himmlisches Reich in Ewigkeit. Das Testament Christi ist also eröffnet worden. Jesu Tod und sein vergossenes Blut und seine Auferstehung von den Toten gibt jedem, der Gott glaubt, Leben und dann heißt es volle Genüge. Volle Genüge. Alles, was nötig ist. Alles, was wir brauchen. Also ein Kind Gottes darf nie über Mangel stöhnen. Wenn es das tut, ist es selber daran schuld. Selber daran schuld. Geistlicher Mangel ist darauf zurückzuführen, dass ich das Erbe nicht annehme und nicht ausreichend annehme. Es ist vorhanden. Leben und volle Genüge. Am inwendigen Menschen, äußerlich, hatte Israel die Verheißung, Leben und volle Genüge. Alles war vorhanden. Alles sollte vorhanden sein. Wir haben die Verheißung für den geistlichen, inneren Menschen, Leben und volle Genüge. Und das nicht nur in der Zeit, sondern in Ewigkeit. Das ist der letzte Wille Gottes, die Besiegelung in seinem Testament. Wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, der habe das ewige Leben. Ja, das war die Verheißung, der habe. Und jetzt sagen wir, der hat. Ja? Johannes 6, Vers 40, nachzulesen.